Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern.
Hallo, ihr wunderbaren Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Ich begrüße euch zur ersten Folge unserer neuen Staffel. Die vierte mittlerweile, um ganz genau zu sein. Und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Rainer Holl, ich bin Autor, Moderator, Poetry Slammer und natürlich euer Host in diesem Podcast und ich spreche für euch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Themen aus den Bereichen Neurowissenschaften, Psychologie und natürlich auch über das Extinktionslernen. Wir haben aber auch immer wieder Gäste, die uns hier freundschaftlich verbunden sind und mit denen sprechen wir auch über ganz viele spannende Themen aus dem Bereich Neurowissenschaften und schlagen auch immer wieder die Brücke zu Themen, die auch euch betreffen, zu spannenden Alltagsthemen. Und heute sprechen wir vielleicht über das faszinierendste Organ, das es überhaupt gibt und auch eine der gleichzeitig komplexesten Strukturen, die uns Menschen bekannt ist im Universum. Wir sprechen über unser Gehirn. Und zwar sprechen wir heute nicht über ein bestimmtes Areal oder eine spezielle Funktion. Das hatten wir ja hin und wieder schon mal bei uns im Podcast. Wir sprechen heute über das Gehirn als Ganzes. Und unser heutiger Gast ist eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Ich freue mich heute, Professor Dr. Katrin Amunds begrüßen zu dürfen. Sie ist Direktorin des Cecil und Oskar Vogt Instituts für Hirnforschung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und leitet die Arbeitsgruppe für Architektonik und Hirnfunktion am Forschungszentrum Jülich. Bis 2023 war sie wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Project, einem der größten europäischen Forschungsprojekte der letzten Jahre. Und sie gehört, würde ich sagen, zu den renommiertesten Hirnforscherinnen weltweit. Also das sage auch nicht nur ich. Ihre Arbeit hat die Neurowissenschaften in den letzten Jahren wirklich bahnbrechend vorangebracht und dafür hat sie auch unter anderem vor kurzem erst am 31. Januar einen Ehrendoktortitel der Universität Maastricht verliehen bekommen. Und jetzt freue ich mich, dass sie sich Zeit genommen hat, heute Morgen bei uns im Podcast zu sein. Guten Morgen, vor allem nochmal herzlichen Glückwunsch, Frau Amunds.
Vielen Dank für den Glückwunsch und ich freue mich, bei Ihnen im Podcast heute zu sein.
Wir können leider nicht zusammen im Studio sitzen, aber Sie sind mir live aus Jülich zugeschaltet. Die Technik macht es möglich, wir können uns auch sehen, aber Full Disclosure. Ich hoffe, Sie sehen mir ein bisschen diese Vorschusslorbeeren nach, aber es kommt auch nicht von ungefähr und es kommt auch nicht häufig vor, dass man einen Ehrendoktortitel verliehen bekommt. Und in der Laudatio wurden unter anderem Ihre Vision, Ihr Pioniergeist und Ihr Durchhaltevermögen betont. Das sind wahrscheinlich Eigenschaften, die essentiell sind, wenn man so ein komplexes Organ wie das Gehirn untersucht. Ich stelle mir das auch wirklich sehr herausfordernd vor, aber vielleicht mal zum Einstieg für Sie jetzt ganz persönlich. Was war denn für Sie der Moment, wo Sie wussten, das ist das Gehirn, damit möchte ich mich jetzt wirklich den Rest meines Lebens beschäftigen? Wann war das, dieser Moment?
Das war während des Studiums. Das war aber vielleicht auch nicht ein Moment. Ich würde das nicht als Moment beschreiben, sondern das war eher ein Verständnis, dass das Gehirn das Allerinteressanteste ist, was ich je untersucht habe und was ich faszinierend finde und wo ich eben denke, dass nichts anderes damit konkurrieren kann. Ich habe durchaus zwischendurch mal andere Organe mir angeguckt, Muskeln oder auch Lysosomen mir angeschaut, zelluläre Strukturen. Aber am Ende bin ich dann doch wieder beim Gehirn gelandet, weil mich eigentlich die Architektur der Zellen, also die Art und Weise, wie Zellen im Gehirn angeordnet sind, fasziniert hat. Und ich mir dachte, hinter dieser Anordnung von Zellen in der sogenannten Hirnrinde, aber auch in tiefer gelegenen Kerngebieten, da steckt ganz viel Information darüber, wie das Gehirn funktioniert. Oder eben auch, was passiert, wenn wir Entwicklungsstörungen sehen oder wenn wir andere Erkrankungen beobachten.
Und die Faszination hat auch keineswegs nachgelassen und hält bis heute an. Und ich glaube, Sie sind doch wirklich eine sehr gute Ansprechpartnerin, vielleicht die beste, die wir finden können, um über diese Themen zu sprechen und das Gehirn, den Aufbau besser verstehen zu können. Also, wenn ihr heute dranbleibt, erfahrt ihr mehr über den Apparat, der euch durch dieses Leben führt und euch überhaupt ermöglicht, diesen Podcast zu hören. Ehe wir wirklich einsteigen, gibt es wie immer, ihr habt sie schon ein bisschen kennengelernt, aber jetzt nochmal unseren Gästeeinspieler.
Katrin Amunds ist Medizinerin und unter anderem Professorin für Hirnforschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Ihre wissenschaftlichen Stationen führten sie unter anderem nach Moskau, Berlin, Aachen, Brüssel, Düsseldorf und Jülich. Ihre Forschungsschwerpunkte bilden Neurowissenschaften, Human Brain Mapping, Zytoarchitektonik, Neuroanatomie der Sprache und auch ethische Fragestellungen. Denn neben und wegen ihrer Forschungstätigkeit war Katrin Amunds über 8 Jahre lang gewähltes Mitglied des Deutschen Ethikrats und dort bis 2020 stellvertretende Vorsitzende. Sie trägt das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für herausragendes Engagement in den Wissenschaften. Das von ihr geleitete Human Brain Project ist bis heute eins der größten Hirnforschungsprojekte überhaupt.
Frau Amons, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie möchten verstehen, wie die Organisationsprinzipien des Gehirns sind. Das haben Sie auch gerade noch mal erwähnt, also wie Struktur und Funktion miteinander zusammenhängen. Und ich als Laie, was ich in den letzten Jahren so mitgenommen habe von diesem Thema, ich stelle mir das Gehirn so ein bisschen wie eine riesige Stadt vor, mit Autobahnen und mit kleinen Gassen und mit ganz vielen verschiedenen Verbindungen. Kann man das so grob runterbrechen? Ist das so? Und wenn das so wäre, kann man dann überhaupt einen Stadtplan zeichnen? Und folgen diese Organisationsprinzipien jetzt Ihrer Erfahrung nach einer intuitiven Logik oder ist das ein Riesenchaos in dieser Stadt?
Ich denke, der Vergleich mit einem Stadtplan ist ganz gut. Ich nutze den selber ab und zu. Mhm. Vielleicht würde ich sagen, nicht unbedingt nur eine Stadt, sondern wirklich, wenn man sich vorstellt, man baut eine Karte der ganzen Erde und hat dann eben sehr, sehr unterschiedliche Bereiche in der Erde, Kontinente, Ozeane, die sich sehr stark unterscheiden und die eben auf eine bestimmte Art und Weise zu unserem Leben beitragen. Und das ist im Gehirn ganz ähnlich. Das Gehirn ist sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut. Wenn wir vorne im Frontallappen es uns anschauen, dann sieht das ganz anders aus als im hinteren Bereich, im Occipitallappen. Und das hat funktionelle Bedeutung. Der hintere Bereich, der hat viel mit Sehverarbeitung zu tun. Vorne werden abstraktere Entscheidungsprozesse durchgeführt, hat viel zu tun damit, wie wir uns verhalten als Menschen, vorausplanen können. Also diese Unterschiedlichkeit in der Struktur, auch insbesondere in der zellulären Struktur, der hat etwas damit zu tun, was diese verschiedenen Bereiche oder Regionen zur Funktion beitragen. Und dann wird es leider noch ein bisschen komplizierter, weil jede dieser verschiedenen Bereiche mit anderen verbunden ist. Das nennen wir Konnektivität oder das ist die Verbindungsstruktur. Und die ist besonders im menschlichen Gehirn extrem umfangreich. Wir gehen davon aus, dass vielleicht 2 bis 3 Millionen Kilometer in unseren Köpfen sind, in einem einzigen Gehirn. Das ist unvorstellbar viel. Und damit werden all die ganzen feinen Dendriten oder Axone, so nennt man die Fortsätze, genannt, mit denen Zellen miteinander kommunizieren. Und auch die Zellen sind von sich aus sehr viele. 86 Milliarden gehen wir im Moment davon aus, nur Nervenzellen. Dann gibt es auch nochmal Gliazellen. Es gibt natürlich auch Zellen in Blutgefäßen. Also es ist ein unglaublich komplexes Netzwerk. Und wir versuchen letztendlich in unserem Ansatz diese unterschiedlichen Regionen zu verstehen, zu kartieren und ihnen eine funktionelle Bedeutung zuzuschreiben.
Das scheint mir fast eine Sisyphus-Aufgabe zu sein, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und das wurde auch gemacht in einem, ich habe es so gelesen und ich glaube, man kann es auch so sagen, einem Flaggschiff-Projekt der Europäischen Union, dem sogenannten Human Brain Project. Und in diesem Human Brain Project, dort waren Sie wissenschaftliche Leiterin. Im Human Brain Project ging es genau um diese Forschung, also das Gehirn besser in seiner Struktur zu verstehen. Und das wurde jetzt wirklich auf allerhöchster Ebene tatsächlich gefördert. Vielleicht können Sie uns mit reinnehmen, was das Ansinnen dieses Projektes war, wie es aufgebaut war und wer da alles mitgearbeitet hat. Was können wir uns unter dem Human Brain Project vorstellen?
Wir haben jetzt mit unserem Team natürlich nicht von null angefangen, als wir in diesem Human Brain Project begonnen haben. Das Human Brain Project hatte die Besonderheit, dass es Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Labs europaweit zusammengebracht hat, die zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Ansätze verfolgt haben. Also es gab einen Kollegen, der das Mausgehirn mit unglaublicher Genauigkeit und Detail untersucht hat, aus Spanien, Javier de Felipe. Es gab Kollegen, die sich mehr mit der theoretischen Neurowissenschaft beschäftigt haben oder mit der Kognitionsneurowissenschaft. Wir hatten aber auch Kollegen, die die Informatik aufgebaut hat, das High-Performance-Computing angebracht haben, neuromorphes Computing, Robotik hinzugefügt haben. Aber wir hatten eben auch einen Bereich, in dem ethische Fragen untersucht wurden. Und da kann man sich schon vorstellen, das war wirklich ein ganz massiv interdisziplinäres Unterfangen, was da gestartet wurde. Aber wir hatten alle eigentlich von Beginn an die Vision oder die Vorstellung, dass wir das menschliche Gehirn genauer verstehen wollen und dass es dafür wichtig ist, dass wir uns zusammentun als Wissenschaftlerinnen und als Wissenschaftler, weil diese Frage einfach über ein einzelnes Labor oder eine einzelne Gruppe hinausgeht. Und wir waren uns auch recht einig, dass diese Bedeutung, das Gehirn besser zu verstehen, eine Bedeutung hat für Medizin, aber eben auch für Technologien und für Computing. Und das war eigentlich die Besonderheit, dass an dieser Schnittstelle zwischen Medizin, Neurowissenschaft, Computing und Technologie, dass da sich ein Konsortium gefunden hat, was eben beitragen wollte, die Wissenschaft über das Gehirn ja schon auch auf eine neue Stufe zu bringen, einfach allein schon durch die Größe.
Es ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, dass das Unterfangen, das Gehirn besser zu verstehen, also das Gehirn ist ja, wie ich es verstehe, sehr viele verschiedene Systeme, die miteinander wiederum kommunizieren über ganz viele verschiedene Wege, dass ein Weg, das zu erforschen, auch nur sein kann, verschiedene Forschungseinrichtungen wiederum auch zu vernetzen, also auch Netzwerke zu bilden und eben nicht, wie das vielleicht länger gang und gäbe war, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und man versucht selber die Lorbeeren einzufahren, sondern dass es eigentlich nur gemeinsam geht. Wie viele Menschen haben denn mitgearbeitet insgesamt?
Ja, das sind über 500 gewesen, wobei die natürlich auch alle ihre Lorbeeren gerne haben möchten.
Ja.
Man muss sich vielleicht so vorstellen, dass es so eine Art sehr, sehr großer Sonderforschungsbereich ist. Da gibt es schon eine Parallelität, nur dann eben international. Und vielleicht ein zweiter wichtiger Unterschied ist der, dass wir verstanden haben, dass es nicht reicht, nur gute Wissenschaft zu machen, sondern dass wir auch etwas abliefern müssen am Ende, was Bestand hat, auch wenn das Projekt selber nicht mehr gefördert wird und ausgelaufen ist. Und das ist diese wissenschaftliche Infrastruktur eBrains, die auch jetzt nach dem Ende des Human Brain Projects allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern zur Verfügung steht, um ihre Art von Forschung zu befördern.
Genau, Sie haben eben auch schon über IT-Aspekte gesprochen. Es kommen unglaubliche Datenmengen zusammen und was dort auch entstanden ist, ist den Begriff kannte ich vorher auch nicht, tatsächlich ein Exascale-Rechenzentrum. Für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, stellt euch irgendeinen Hackerfilm vor, wo jemand durch einen Serverraum läuft und alles sieht sehr futuresk aus. Dieses Serverraum, das ist ein Exascale-Rechenzentrum, das haben eigentlich nur Regierungen.
Also was wir als Human Brain Project gemacht haben, wir haben erkannt, dass wenn man so wahnsinnig viele Zellen hat mit dieser unglaublichen Länge an Verbindungen und der Möglichkeit, wie viele Zellen miteinander sprechen können. Und zwar kann jede Zelle mit vielen tausend anderen Zellen in Verbindung treten. Mhm. Um diese Komplexität irgendwie beschreiben zu können, mathematisch beschreiben zu können, zu berechnen und dann auch vielleicht zu simulieren, ist es notwendig, sehr, sehr große Computer zu haben. Und das wird als Supercomputing bezeichnet. Supercomputing-Zentren gibt es einige in Deutschland, auch in Europa natürlich, auch weltweit. Und der Exascale-Rechner, das ist wirklich jetzt ein Rechner, der gerade aufgebaut wird im Forschungszentrum Jülich. Der wird dann auch der einzige seiner Art im Moment in Europa sein. Und das bedeutet einfach, Exascale bedeutet, dass er 10 hoch 18 Floating Point Operationen pro Sekunde rechnen kann. Das ist gigantisch viel, unglaublich viel.
Ja.
Und ist natürlich dann wichtig, wenn man besonders rechenaufwendige Prozesse dort laufen lassen möchte. Und die Hirnforschung ist also einer der Nutzer, der natürlich auf dem Exascale auch rechnen möchte, aber eben auch solche Fragen wie Klimaberechnung zum Beispiel oder was passiert im All, wie kann man das versuchen zu untersuchen oder auch molekulare Simulationen. Das sind also alles Aufgaben, die auf so einem Exascale-Rechner laufen würde. Und wir als Neurowissenschaftler, wir haben uns gesagt, wir müssen auch diesen Weg gehen, weil eben für bestimmte Fragestellungen, lange nicht für alle, aber für bestimmte braucht man halt unglaublich Rechenpower.
Aber dann bleiben wir nochmal kurz jetzt bei dem Human Brain Project oder dem Abschluss. Was sind denn jetzt Ergebnisse, wo Sie sagen würden, das ist jetzt was wir wirklich vorzeigen können nach diesen 10 Jahren? Und würden Sie sagen, steht heraus als Ergebnis?
Es gibt viele Ergebnisse und da fällt es mir immer ein bisschen schwer, nur einige herauszupicken. Aber lassen Sie mich vielleicht mit dem Multilevel Atlas anfangen. Also wir haben im Human Brain Projekt ein Atlas entwickelt des menschlichen Gehirns, der ganz verschiedene Organisationsaspekte des Gehirns umfasst. Zum Beispiel, wie sind die Zellen sortiert im menschlichen Gehirn? Wie ist die Verbindungsstruktur dieser Zellen? Wie ist die molekulare Struktur? Und wie ist die funktionelle Gliederung des Gehirns? Das nennen wir Multilevel oder Multimodal. Und das wurde in einen Atlas zusammengefügt. Und auf den haben jetzt alle Menschen Zugriff. Und dieser Atlas ist sowas wie Google Maps, aber eben fürs Gehirn. Das heißt, man kann da wirklich reinzoomen bis auf die Ebene einzelner Zellen. Man kann rauszoomen auf die Ebene von Hirnarealen oder vom ganzen Gehirn. Und das erfordert natürlich viel Informatik, damit es auch vernünftig läuft und jeder Mensch da auch Zugriff hat. Aber das war uns eben wichtig, weil es eine Möglichkeit ist, im Sinne von Fair-Daten, also frei zur Verfügung gestellten Forschungsdaten, unsere Ergebnisse mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu teilen. Und der Atlas ist was ganz Besonderes. Den gibt es in anderen Ländern nicht und international. Da sind wir natürlich besonders stolz.
Der ist für den europäischen Raum oder für den deutschen Raum nur? Oder?
Ich würde sagen, international hat der Atlas Alleinstellungsmerkmal.
Okay.
Wir entwickeln den Atlas weiter. Wir würden das als Living Atlas bezeichnen, als lebendigen Atlas.
Ja.
Weil natürlich, wie das in der Wissenschaft immer so ist, dann findet man was Neues heraus, dann sieht man doch etwas genauer, dann kann man vielleicht noch besser verstehen, wie die Hirnrinde zum Beispiel gegliedert ist, welche Teile die Hirnrinde hat. Und dann kommt ein neues Areal dazu, das wird dann in den Atlas wieder eingepflegt und steht dann wieder allen zur Verfügung. Es gibt also immer eine neue Release, wie es so schön heißt, genau wie es bei Software immer eine neue Release gibt. So ähnlich ist das Konzept.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie jetzt, also meine nächste Frage hat sich eigentlich schon erledigt. Hier steht nämlich, kann man sich das Big Brain, so heißt er glaube ich, der Atlas, kann man sich das vorstellen wie Google Maps fürs Gehirn. Aber es ist sehr schön, dass Sie die gleiche Metapher quasi auch verwenden. Aber ich glaube, wir müssen den Zuhörenden, die jetzt nicht so eine Vorstellung davon haben, nochmal genauer beschreiben, warum das so besonders ist. Denn wenn ich mir Dokumentationen anschaue, Filme anschaue, es gibt ja immer wieder Grafiken von Gehirnen. Und man hat, glaube ich, auch, weil es ja MRT-Bilder gibt und so weiter, einfach so die Vorstellung, hey, was im Kopf vorgeht, wissen wir. Laser rein, Strahlen rein, irgendwie, wir haben, ne, können wir reingucken. Aber dem war ja offensichtlich nicht so. Also wir hatten ja offensichtlich nicht die Möglichkeit, wirklich 3D in so ein tatsächliches Gehirn reinzugehen. Also was macht diesen Atlas, diesen 3D-Scan nochmal so besonders, dass wir das vorher nicht hatten?
Das ist genau der Punkt, den Sie da treffen. Wenn wir uns Gehirne anschauen von Menschen, die leben, ja. Patienten von anderen Menschen im Scanner, Magnetresonanzscanner, dann können wir sehen, wie sich das Gehirn verändert, zum Beispiel, wenn wir eine bestimmte Aufgabe ausführen, mit dem Finger wackeln oder sprechen oder etwas erkennen können. Das ist natürlich sehr wichtig, denn dann sehen wir die Funktionalität des Gehirns sozusagen online und live. Wir können aber mit solchen magnetresonanztomografischen Aufnahmen nur bis etwa auf die Ebene von einem Millimeter oder vielleicht einem halben Millimeter heruntergehen. So eine Nervenzelle ist aber nur 10 oder 20 Mikrometer groß. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel von einem Millimeter. Das heißt, wir sehen letztendlich mit Bildgebung beim lebenden Menschen nicht die zellulären Eigenschaften des Gehirns. Wir können vermuten, wo bestimmte Hirnareale sind, aber wir sehen es halt für 95% aller Hirnareale nicht genau. Dann müssen wir einen zweiten Schritt tun. Wir müssen uns Gehirne von verstorbenen Menschen anschauen, die in hauchdünne Schnitte zerteilen und hauchdünn, damit meine ich jetzt 20 Mikrometer. Und diese hauchdünnen Schnitte kann man dann, wenn man sie zum Beispiel für Zellkörper färbt, unter dem Mikroskop angucken. Dann sehen wir jede einzelne Zelle, alle von diesen 86 Milliarden. Und was wir machen in meinem Institut hier in Jülich ist, wir schneiden ganze menschliche Gehirne wirklich von vorne bis hinten, färben jeden einzelnen Schnitt, haben dann ca. 7000 einzelne solcher feinen Gewebeschnitte und bauen die dann am Computer wieder zusammen, sodass wir wieder die räumliche Darstellung dieser ganzen Schnitte haben. Und das ist das sogenannte Big Brain. Das Big Brain ist ein dreidimensionaler Datensatz eines einzelnen menschlichen Gehirns, bei dem wir jeden der 7404 Schnitte gefärbt haben, eingescannt haben und dann wieder dreidimensional die ganzen Schnitte zusammengefügt haben. Und das ist immer noch das allerhöchst aufgelöste Modell eines ganzen menschlichen Gehirns.
Krass.
Und ich finde es so wichtig zu betonen, dass wir ja diesen Blick auf das ganze menschliche Gehirn brauchen, weil das Gehirn ja auch als ganzes Organ funktioniert und eben nicht nur vorne eine kleine Hirnregion aktiv ist oder hinten eine kleine Hirnregion, sondern das Gehirn agiert eben als ganzes Organ. Deshalb brauchen wir letztendlich ein Verständnis über das ganze Gehirn. Und das ist so extrem aufwendig und macht so viel Arbeit und hat letztendlich dazu geführt, dass wir 10 Jahre gebraucht haben, dieses einzelne Gehirn zusammen mit unseren Kollegen in Montreal zu rekonstruieren. Es wird aber leider noch etwas komplizierter, weil menschliche Gehirne unterscheiden sich. Genauso wie wir uns unterscheiden in unserer Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, Konstitution, genauso unterscheiden sich auch Gehirne. Wie schafft man das jetzt, diese Unterschiede zwischen Gehirn mit in so einen Atlas reinzubringen? Denn es ist natürlich schön, einen Atlas über ein einzelnes Gehirn zu haben, aber wir wollen ja auch verstehen, was die Varianz ist innerhalb einer Hirnregion oder zwischen Gehirne. Das hat ja eine riesige Bedeutung, wenn wir zum Beispiel an Patienten denken, die dann mit Hilfe des Atlas vielleicht besser untersucht werden können. Und um das zu beantworten, haben wir eben nicht nur ein Gehirn untersucht, sondern für alle Karten, die wir herstellen über das Gehirn, 10 Gehirne. Zwar nicht auf dieser unglaublich hohen Auflösung wie das Big Brain, aber doch auf einer Auflösung, die es uns erlaubt, mikroskopische Daten herzustellen und Karten anzubieten, die dann diese Variabilität abbilden. Der Atlas hat also sogenannte Wahrscheinlichkeitskarten und die zeigen für jeden Punkt des Raumes die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes mikrostrukturelles Areal präsent ist oder nicht. Dann hat man viele, viele Karten von jeweils 10 Gehirnen, die überlappen sich natürlich und wir sehen dann oder wir kommen dann zu Aussagen am Ende mit der Wahrscheinlichkeit von 60% ist dieser Punkt im Raum, zeigt er das Areal 44. Aber mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 30% zeigt er das Areal 45, aber mit der Wahrscheinlichkeit von weiteren Prozentzahlen zeigt er eben vielleicht andere Areale. Das heißt, der Atlas ist schon ein bisschen komplizierter als so eine einfache Karte einer Stadt, denn er bildet ab, dass wir Menschen nun mal auch sehr unterschiedliche Hirne haben, dass wir natürlich viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch eben diese Variabilität haben. Und unser Ziel war es, sowohl die Variabilität abzubilden, als auch eben die mikroskopische Ebene über das Big Brain. Und das macht diesen Ansatz eben so besonders.
Ich habe so viele Fragen. Also erstmal ist es also wahnsinnig toll. Zunächst mal, in welcher Metzgerei kriegt man denn so eine tolle Schneidemaschine, dass man so dünne Scheiben aus einem Gehirn schneiden kann?
Oh, da gibt es eine gute Tradition, schon seit, würde ich sagen, weit mehr als 100 Jahren. Diese Maschinen heißen Mikrotome.
Ja.
Und die haben in der Tat sehr, sehr scharfe Messer, die so eine keilförmige Schneide haben. Mhm. Und mit diesen keilförmigen Messern schabt man vielleicht über ein in Paraffin eingebettetes Gehirn. Und da das Gehirn in Paraffin eingebettet ist, ist es sehr elastisch. Und man kann eben mit einem ultrascharfen Messer so dünne Schnitte wie eben 20 Mikrometer bekommen. Braucht natürlich ein gutes Laborteam, um das ganz klar zu sagen, die heil hinüberzubekommen.
Und das wird nicht vorher in Gips eingefasst oder so, dass es besser greifbar ist oder so. Also es muss ja sehr fixiert sein, glaube ich.
Das ist letztendlich der richtige Weg. Nur nehmen wir nicht Gips, sondern Paraffin, also Kerzenwachs.
Ach so,
und
okay.
Jeder, der schon mal eine Kerze geschnitten hat, weiß, dass Kerzenwachs, wenn die Temperatur stimmt, sehr, sehr weich und elastisch ist. Mhm. Und das machen wir uns zunutze und betten also fixierte Gehirne in Paraffin ein. Das dauert etwa 3 Monate. Dann sind die in so einem weißen, nicht besonders gut durchsichtigen Block. Und dann können wir mithilfe dieser Mikrotome mit sehr langen, sehr scharfen Messern das Gehirn systematisch von Anfang bis Ende schneiden.
Und das sind dann 2D-Scheiben, die wir dann haben. Und wir können aber dann trotzdem später auch, also wenn das jetzt Querschnitte sind, können wir trotzdem auch längs durch das Gehirn durch in dem Atlas. Also es wird ein 3D-Bild daraus generiert.
Wir können dann, wenn es 3D rekonstruiert ist, virtuelle Schnitte machen, egal in welcher Form. Mhm. Aber die ursprüngliche Schnittreihe, also die physischen Schnitte, das sind zweidimensionale Schnitte. Die sind dann eben sehr, sehr dünn. Die liegen bei uns auf einem Holztabletten und werden dann gefärbt in Bezug auf die Zellkörper. Und um sich da mal so eine Vorstellung zu machen, ein einziges Gehirn braucht etwa 32 ziemlich großer Holzkisten, denn 7000 Schnitte sind eine ganze Menge. Mhm. Und wenn wir diese 7000 Schnitte dann aber letztendlich haben, dann digitalisieren wir die mit einem hochaufgelösten Scanner-System und können die dann wieder dreidimensional zusammenfügen. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie etwas schneiden, dann passiert es natürlich manchmal, dass da ein Stück verloren geht oder dass da ein kleiner Kratzer reinkommt. Das ist bei uns in der Histologie genauso wie im üblichen Leben, im anderen Leben. Und dann muss man diese Artefakte, nennen wir das, herausrechnen, wofür eben auch wieder besondere Software notwendig ist. Bildauswertung, sodass man am Ende wirklich eine dreidimensionale Rekonstruktion hat, die man eben beliebig schneiden und beliebig drehen kann. Und das ist dann ein riesiger Vorteil, denn das Gehirn hat eine sehr, sehr stark gefaltete Oberfläche und manchmal liegt die Schnittebene einfach sehr ungünstig in Bezug auf die Faltung. Wenn man aber ein virtuelles Gehirn hat, dann kann man sich das Gehirn so hinlegen, wie man es braucht und kann dann virtuelle Schnitte machen. Und das ist online möglich in Echtzeit und man kann sich es eben angucken, wie man es letztendlich braucht. Und nicht nur angucken, sondern man kann sich diese Datensätze auch herunterladen und dann selber eigene Untersuchungen damit machen.
Wie das praktisch aussieht, da würde ich gleich auch nochmal gerne genauer drauf eingehen. Meine Frage, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben bis zu 10 Gehirne dazu untersucht. Das wäre nämlich meine Frage erstmal gewesen. Wie suchen Sie die Person aus, die überhaupt, also wer war überhaupt das erste Gehirn? Also wen hat man da genommen? Und dann wäre auch schon meine Frage, sind zum Beispiel Männer- und Frauengehirne unterschiedlich? Oder wenn ich jetzt einen Londoner Taxifahrer nehme, dann ist sein Hippocampus wahrscheinlich größer als bei den anderen Menschen, weil die ganzen Straßen darin abgespeichert sind. Also wie haben Sie die Auswahl getroffen und was für eine Auswahl ist das jetzt, dieser 10 Gehirne?
Die Gehirne kommen aus einem sogenannten Körperspenderprogramm der Universität Düsseldorf. Das haben eigentlich die meisten Universitäten oder alle Universitäten, die eine medizinische Fakultät haben. Und das läuft so, dass Menschen ihr Gehirn der Forschung und Lehre vermachen, schreiben da sozusagen ein Testament, vermachen dann das Gehirn und über die Körperspenderprogramme haben dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit, solche Gehirne zu bekommen und daran Forschung zu machen. Das sind erst einmal nur Menschen, von denen wir wissen, dass sie keine neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen hatten, weil es uns wichtig war, dass wir den Atlas so bauen, dass er von möglichst normalen Menschen kommt, also von Menschen, von denen wir nicht vermuten können, dass sie eben spezifische Veränderungen im Gehirn zeigen, durch einen Schlaganfall oder ähnliches. Aber viel mehr wissen wir von diesen Menschen nicht. Wir wissen ihr Geschlecht, wir wissen ihr Alter, wir kennen die pathologische Diagnose. Aber andere Gesichtspunkte gibt es für die Auswahl nicht. Wir versuchen, Gehirne zu bekommen, natürlich auch von Menschen, die alle Altersspannen umfassen, um eben auch so einen, naja, einen ersten Überblick geben zu können, wie menschliche Gehirne sind. Wir versuchen, möglichst repräsentativ unsere Population darzustellen. Und um das eben auch zu erreichen, werden jeweils hälftig Männer- und Frauengehirne in diese Wahrscheinlichkeitskarten mit einbezogen. Wir wissen, dass es in vielen Bereichen durchaus Geschlechterunterschiede gibt. Das betrifft aber nicht alle Areale im gleichen Maße. Und es ist ja genau eine Forschungsfrage, auch besser zu verstehen, worin eben genau auch Unterschiede im Gehirn, wodurch die bedingt sind. Und das biologische Geschlecht ist ein Faktor. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Faktoren. Das Alter wäre zum Beispiel ein anderer Faktor.
Sie haben gerade gesagt, dass das jetzt online zugänglich. Wer nutzt das denn jetzt? Also sind das dann Chirurgen, die ins Gehirn rein müssen oder sind das auch NeurologInnen? Oder sagen Sie mal einen Fall aus der Praxis, wo jetzt jemand sagen würde, da muss ich mal in den Atlas reingucken.
Da gibt es ganz viele Anwender und Anwenderinnen. Also ich würde sagen, die ersten waren wirklich die Neurowissenschaftler, die gesagt haben, wir haben hier eine bildgebende Studie an Probanden gemacht, die eine Aktivierung im Gehirn zeigen. Aber wir wissen nicht genau, wo ist denn jetzt diese Aktivierung? Ist die in dem einen Areal oder ist die im anderen Areal? Und dann hilft natürlich der Atlas zu entscheiden, in welchem Areal die Aktivierung ist. Und dann kann man mit dieser Art von Verständnis, Verbindung zwischen Struktur und Funktion herstellen. Eine Anwendung wäre zum Beispiel in dem Sonderforschungsbereich, wo ja Instinktionslernen untersucht wird. Da spielt ja die Amygdala eine sehr große Rolle. Und die Amygdala ist nicht ein homogener Kernkomplex, sondern besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Kernen, die in sehr, sehr verschiedene Funktionalitäten eingebunden sind. Und wenn man jetzt die Karte nimmt von der Amygdala, die wir hergestellt haben, hätte man bis zu 10 verschiedene Unterkerne definiert, die einem dann helfen, wenn man Bildgebung untersucht, wo letztendlich eine bestimmte Aktivierung ist, zum Beispiel bei Angstverhalten oder bei einer Furchtreaktion. Das ist also eine große Gruppe von Anwendungen, die ich sehe. Eine zweite sind natürlich die klinischen Neurowissenschaften, aber eben auch Neurologie natürlich und Psychiatrie. Und die Frage ist zum Beispiel, wenn ich einen Tumor sehe bei einem Patienten im Bereich der Broca-Region, welche Areale genau dieser sprachrelevanten Region umfasst denn dieser Tumor? Geht der vielleicht mit in motorische Gebiete rein oder liegt er ein Stück weiter nach vorne gerichtet? Ja. Und das hat ja dann Bedeutung, wenn ich an die Operation denke, diesen Tumor dann zu entnehmen, dann versucht man natürlich, besonders wichtige Gebiete wie Sprache oder Bewegung zu schonen und den Tumor möglichst platzsparend rauszunehmen. Aber natürlich auch so rauszunehmen, dass er sich danach nicht gleich wieder ausbreitet. Das wäre also auch ein Beispiel. Oder ein drittes wäre, wo ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehrere Angebote haben bei Tieferhirnstimulation.
Kann ich mir das so vorstellen, dass dann diese ForscherInnen aus den Beispielen, die sie genannt haben, quasi immer ihre Bilddaten mit den Hirnatlasdaten abgleichen, entweder nebeneinander oder übereinander legen und dann sagen, also bei uns hat das hier ausgeschlagen und jetzt gucke ich im Atlas nach, was das für ein konkretes Areal ist.
Das wäre ein ganz konkreter Use Case, wie wir das so sagen, aber es gibt natürlich auch Software-Tools, die Ihnen das als Forscher schon abnehmen und die letztendlich diese Überlagerung herstellen und sagen dann, mit 40% bist du hier oder der Peak deiner Aktivierung liegt genau in diesem Bereich. Ja, so ist die Idee.
Und wem steht das zur Verfügung?
Die Daten sind Fair Data. Das ist ja ein ganz wichtiges europäisches Anliegen und auch in Deutschland ein wichtiges Anliegen. Das heißt, die sind auffindbar. Man kann sie anwenden für seine eigenen wissenschaftlichen Ziele und man kann sie sich herunterladen. Also jedem Wissenschaftler, jeder Wissenschaftlerin stehen die zur Verfügung. Auch wenn Schüler, Schülerinnen das mögen, können sie in den Atlas gehen und mal schauen, wie denn so ein Gehirn aussieht. Oder auch der interessierte Laie kann das auch.
Ich schaue jetzt gerade meinen Redakteur an. Könnten wir quasi in den Shownotes etwas verlinken, dass unsere Zuhörenden in den Hirnatlas reinschauen können?
Gerne, unbedingt.
Also das ist jetzt hier ganz klare Empfehlung von uns, im Anschluss an diesen Podcast einmal in den Hirnatlas hineinzuschauen. Wir wollen jetzt gleich natürlich auch noch ein bisschen tiefer ins Gehirn reinsteigen und auch darüber sprechen, was noch herausgefunden wurde, wo vielleicht die Grenzen des Systems sind und wohin die Forschung weitergeht. Vorher gibt es aber wie immer noch ein bisschen Futter für euer Gehirn. Hier kommt unser Neuro-Shortcut.
Wusstest du schon, dass die Hirnforschung entscheidende Erkenntnisse einem historischen Arbeitsunfall verdankt? Im Jahr 1848 arbeitete der 25-jährige Phineas Gage als Vorarbeiter beim Schienenbau in Vermont. Bei der verfrühten Explosion einer Sprengladung durchschlug eine große Eisenstange den Schädel und damit den Frontallappen des Gehirns von Phineas Gage. Der überlebte den Unfall mit einer großen Hirnverletzung und einem verlorenen Auge, begab sich nach kurzer Bewusstlosigkeit nach Hause und wartete dort geduldig auf seinen Arzt. Der behandelte die große Schädelverletzung, die wie durch ein Wunder gut verheilte. Gage lebte nach seinem Unfall noch ganze 12 Jahre lang ein Leben unter relativ normalen Bedingungen. 4 Jahre später siedelte er sogar nach Chile um und arbeitete dort als Postkutscher. Aber er durchlebte mindestens für einige Zeit Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen und hatte immer wieder epileptische Anfälle. Er war jetzt sprunghafter, unverbindlicher und affektiver als zuvor, sodass sein Arzt ihn als kindisch beschrieb. Was hat dieser Unfall nun mit Hirnforschung zu tun? Vor diesem Ereignis ging man davon aus, dass im Gehirn ganz bestimmte Areale für ganz bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften und Persönlichkeitszüge zuständig seien. Aber die Tatsache, dass ein Mensch sogar mit einem über 3 Zentimeter großen Loch im Gehirn leben, denken, sprechen, lernen, fühlen und sich erinnern kann, veränderte das Grundverständnis des Gehirns. Vor allem ebnete der Unfall von Phineas Gage den Weg für ein neues Verständnis davon, welche Hirnfunktionen in welchen Arealen liegen. Der Fall zeigte, dass für viele kognitive Operationen ganz verschiedene Hirnareale zusammenarbeiten und dass viele Eigenschaften, kognitive Funktionen und Emotionen nicht an einem Ort lokalisiert sind, sondern oft verteilt in ganz verschiedenen Regionen. Und auch das zeigt der Fall von Phineas Gage. Das Gehirn kann mit etwas Glück sogar große Schäden kompensieren. Es kann lernen und umlernen.
Frau Ammann, Sie haben eben davon gesprochen, dass der Hirnatlas oder dass den WissenschaftlerInnen quasi in der Anwendung dieses Big Brains teilweise auch Arbeit abgenommen werden kann. Wenn ich mir jetzt diesen Hirnatlas ein bisschen vorstelle wie Google Maps, vielleicht sogar in Verbindung mit einer KI, Ist das dann so, dass da auch Metadaten hinterlegt sind, wie zum Beispiel bei Online-Karten weiß ich ja, da und da ist eine Tankstelle und wenn ich noch was essen will, dann kann ich dahin fahren. Ist quasi das jetzt nicht nur eine Karte des Gehirns, sondern da sind eben auch solche Metadaten hinterlegt, sodass eben Ärzte oder Forscherinnen und Forscher da Hilfestellungen kriegen und ja, Unterstützung finden?
Metadaten sind Grundvoraussetzungen, denn wenn man die Daten nicht ordentlich und sauber beschreibt, dann kann man ja als unbeteiligter Mensch überhaupt nicht nachvollziehen, was diese Daten selber bedeuten. Und wir haben sehr viel Wert darauf gelegt und auch viel Entwicklung reingesteckt, ein sogenanntes Metadatenschema zu entwickeln, was es eben erlaubt, neurowissenschaftliche Daten sehr umfassend zu beschreiben. Also solche Beschreibungen wären zum Beispiel Geschlecht oder Alter oder Hirnregion oder mit welcher Methode wurden die Daten erhoben, wo sind die Daten gespeichert, wo sind sie publiziert. Also all das sind Metadaten und die sind sehr, sehr umfangreich. Die kann man in eBrains, im sogenannten Knowledge Graph, kann man diese ganzen Metadaten einsehen und kriegt dann Eindruck, was da alles dahinter steht. Aber der zweite wichtige Punkt, der dahinter steht, das ist eben die Software. Weil genauso wie bei Google Maps möchte man ja nicht nur wissen, aha, man ist jetzt gerade in Deutschland und wir sind in Jülich im Forschungszentrum vielleicht, sondern man will ja diese Daten irgendwie aktiv nutzen. Also man will ja zum Beispiel sagen, ich bestelle mir heute Abend einen Platz in einem Restaurant, was möglichst nur 5 Kilometer weit entfernt ist. Das ist ja was man machen kann heute über das Internet. Und genauso muss man sich für die Hirnforschung letztendlich diesen Atlas vorstellen. Man hat die Möglichkeit, einfach durchzuscrollen und sich das Gehirn anzuschauen. Aber man kann eben auch über APIs, über eine Python-Library sich selber Skripte schreiben und sich bestimmte Daten aus dem Atlas herausziehen. Man braucht ja nicht immer alle Daten, man möchte ja manchmal bestimmte Daten nur haben für eigene Wissenschaften. Und je nach Niveau, ob man jetzt Beginner ist oder ob man Programmierer ist oder ob man Psychologin ist oder Mediziner, für alle diese verschiedenen Levels gibt es letztendlich Möglichkeiten, mit dem Atlas zu arbeiten. Und wir haben für den Atlas eine Zebra-Tool-Suite entwickelt. Das muss man sich so wie ein Softwarepaket vorstellen, mit dem man sich Daten herausziehen kann oder sich anschauen kann. Warum ist das wichtig? Naja, man kann natürlich zum Beispiel in Excel einen bestimmten Arbeitsfluss automatisieren, aber irgendwann hört es auf. Irgendwann macht Excel keinen Sinn mehr. Wenn man viele tausend Zeilen hat, wird es einfach unpraktisch. Und dann braucht man letztendlich ein kleines Programm, was einem hilft, diese ganzen Daten zu verwalten. Und so ähnlich ist das natürlich auch bei den Hirndaten. Und Zebra hilft das. Und dann sehen wir eben, dass dieses Zebra-Tool, was eben der technische Hintergrund des Atlas ist, von Timo Dickscheid entwickelt wurde aus meinem Institut, dass dieses Zebra dann eben ermöglicht, dass der Atlas für ganz neue, auch für klinische Anwendungen interessant sein wird. Und wir hatten ja vorhin gesprochen, was bringt der Atlas eigentlich? Und ich würde da gerne die Zusammenarbeit mit dem Victor Josa aus Marseille auflisten. Das ist ein theoretischer Neurowissenschaftler, der sehr eng mit den Neurologen in Marseille zusammenarbeitet. Und in Marseille läuft im Moment noch die erste klinische Studie für die Optimierung von Epilepsieoperationen. Epilepsie bedeutet ja, dass Patientinnen oder Patienten an Krampfanfällen leiden. Und diese Krampfanfälle entstehen, weil in bestimmten Hirnregionen Zellen sich entladen und dann sozusagen nicht mehr gebremst werden können und diese Entladung sich übers Gehirn ausdehnen. Und wenn das sehr schwere Fälle sind, dann muss man operativ diese Region entfernen, damit der Patient Ruhe hat, damit er nicht dauernd von einem Anfall in den anderen reinkommt. Und wie macht man das? Als Arzt versucht man natürlich, oder als Chirurg, Chirurgin, möglichst viel zu entfernen, damit der Patient am Ende ein gutes Ergebnis hat. Aber man will natürlich auch nicht viel entfernen, weil man ja nicht Gewebe entfernen will, was eben Hirngewebe ist und was vielleicht gebraucht wird an anderer Stelle. Also wie findet man das Optimum? Und da hilft auch wieder eine Software oder ein theoretischer Ansatz, das heißt the virtual brain, das virtuelle Gehirn. Und mit Hilfe dieses virtuellen Gehirns kann man Patientendaten dieses konkreten Patienten aus der Bildgebung verknüpfen mit theoretischen Ansätzen, verknüpfen mit Atlas-Daten, um dann für einen Patienten einen Zugang zu berechnen, der für diesen Patienten besonders gut geeignet ist. Stichwort Variabilität kommt da wieder rein. Und die Hoffnung ist, wenn dieser klinische Versuch abgeschlossen ist, dass man da wirklich eine Verbesserung in der Erfolgsrate bei Epilepsieoperationen erreicht. Wir sind alle ganz gespannt, ob das gelingt und ob durch diese Kombination von ganz verschiedenen Ansätzen letztendlich einem einzelnen Patienten geholfen werden kann. Und ich finde es extrem wichtig, dass am Ende eben solche auch grundlagenwissenschaftlichen Ansätze, auch sowas wie das Human Brain Projekt, dass die dann auch einen Nutzen haben in der Medizin. Und das ist eigentlich ein Beispiel, was ich sehr gerne nenne, weil man da wirklich sieht, dass es einen Mehrwert hat, sich eben auch zusammenzuraufen über Ländergrenzen, über Fachdisziplinen hinweg, um etwas zu erreichen, was man in seinem engeren Forschungsfeld wahrscheinlich so nie hätte hinkriegen können.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Sie sagen, natürlich ist es Grundlagenforschung, aber ich finde, das ist schon eine sehr praktische Anwendung. Und leuchtet, glaube ich, auch uns Laien sehr ein, wie dort durch Verknüpfung der Daten und auch aufgrund der wirklichen Datenmengen, die da jetzt zur Verfügung stehen, Ergebnisse erzielt werden, die dann dem Individuum helfen. Also wir verknüpfen wirklich individuelle Patientendaten mit diesen Big Data-Daten und können dann individuelle Lösungen schaffen. Das klingt wirklich gut, das klingt fantastisch, aber ich muss trotzdem natürlich fragen, wo sind denn vielleicht jetzt die Grenzen dieses Systems? Ich habe gelesen, dass der Big Brain Atlas eine Auflösung von 20 Mikrometern hat. Ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, ob das gut oder ob das schlecht ist. Sie haben eben gesagt, man kann einzelne Zellen tatsächlich erkennen. Aber stößt das System an Grenzen oder ist das jetzt erstmal genug, um damit weiterzuarbeiten? Oder brauchen wir jetzt relativ bald ein Upgrade? Sie haben ja schon gesagt, es wird eigentlich ständig, werden Updates reingeladen. Wie ist da der Stand im Moment?
20 Mikrometer sind genau genug, um große Zellen zu sehen. Aber kleine Zellen, die vielleicht nur 10 Mikrometer groß sind oder nur 7 Mikrometer, die kann man nicht als einzelne Zellen erkennen. Das sieht so aus, wie wenn man mit einem Fernglas guckt und man hat es nicht richtig scharf gestellt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Also ist unser nächstes Ziel, weil wir natürlich das auch als Begrenzung empfinden, dass man halt die Kleinen nicht sehen kann, wirklich runterzugehen auf die Ebene einzelner Nervenzellen. Und das bedeutet, auf 1 Mikrometer Auflösung zu gehen. 1 Mikrometer ist etwa das, was man mit einem normalen Lichtmikroskop sehen kann. Und dann sieht man nicht nur die einzelnen Zellen, sondern man kann auch erkennen, wie die Zellen geformt sind. Man sieht, welche Fortsätze sie haben und man sieht sehr viel genauer, wo sie sich befinden. Das heißt, man hätte da schon mal noch mal mehr Informationen. Man spricht nicht nur von 86 Milliarden Nervenzellen, sondern auf einmal kann man die Zellen unterteilen in verschiedene Arten von Nervenzellen. Und es gibt sehr, sehr viele von Nervenzellen. Die haben alle unterschiedliche Funktionalitäten. Und wir wollen natürlich genauer wissen, welche Nervenzellen sind es denn vielleicht, die an einer bestimmten Stelle aktiv werden oder die für die Funktion besonders wichtig sind. Und das ist etwas, woran wir sind. Also wir wollen das 1-Mikrometer-Gehirn bauen und haben eben dazu alle Voraussetzungen, würde ich sagen, aber es ist eine immense Aufgabe, vor der wir stehen, in Bezug auf die Logistik, auf die Daten, auf die histologische Technik, auf das NAS-Labor, was dahinter steht. Und dafür brauchen wir auch am Ende den Exascale-Computer, den wir am Anfang schon mal kurz benannt hatten. Reicht es aus? Ich denke, es reicht für viele Fragestellungen aus. Gleichwohl wissen wir ja, dass nicht nur die zelluläre Architektur des Gehirns wichtig ist, um Hirnfunktion zu verstehen, sondern zum Beispiel auch, wie sieht denn die Genetik in jeder einzelnen Zelle aus? Und es gibt jetzt Single-Cell-Genomics, man kann sozusagen die Genexpression in jeder einzelnen Zelle untersuchen oder auch in Arealen. Das sind natürlich auch Informationen, die man am Ende versuchen wird zu verknüpfen. Also ich glaube nicht, dass man 1 Mikrometer Gehirne jetzt für jeden Zelltyp hat am Ende, aber dieses 1 Mikrometer Gehirn wird es uns ein Stück näher bringen, dass wir sozusagen eine Grundlage haben, um andere Informationen von anderen Labs, zum Beispiel zur Genexpression oder die molekularen Eigenschaften oder bestimmte Netzwerkeigenschaften, diese Zellen, um die eben besser abbilden zu können. Also ich sehe das eher als ein Instrument, wie so ein Skelett, an das man ganz verschiedene Dinge letztendlich dann ranhängen kann und miteinander in Verbindung bringen kann. Und da gibt es noch viel zu tun. Und da haben Sie schon recht, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Ja, das klingt total spannend. Aber wenn Sie schon sagen, die Voraussetzungen sind eigentlich da, dann ist es ja wahrscheinlich jetzt einfach eine Frage der Zeit und eine Frage von der Verbindung von Ressourcen und der entsprechenden, ja, oder vielleicht können Sie mal sagen, es gibt nicht mehr das Human Brain Project. Also in welchem Kontext passiert das denn dann jetzt bei Ihnen in Jülich? Welche Leute arbeiten denn da jetzt dran? Weil Sie haben eben schon gesagt, es ist eigentlich eine Aufgabe, für die es sehr, sehr viele Menschen aus verschiedenen Bereichen braucht. Jetzt hat dieses Human Brain Project geendet. Wer arbeitet jetzt daran? Ist das jetzt Ihre Forschungsgruppe? Kommen da trotzdem noch Forscherinnen aus dem Ausland dazu? Wo wird das alles gerade gebündelt?
Als das Human Brain Project beendet wurde, hatten wir das Glück, dass wir praktisch ein paar Monate später einen weiteren Förderantrag für die Fortführung der Infrastruktur einwerben konnten. eBrains 2.0 ist also ein Projekt, was sich damit beschäftigt, diese Forschungsinfrastruktur, zu der eben der Atlas beiträgt, weiterzuentwickeln und auch anzubieten. Da gehört ja viel Service dazu und auch Support, wenn mal was nicht funktioniert. Also dieser Rahmen, der ist sozusagen gesichert jetzt erstmal in diesen Jahren. Und das ist ja eine wichtige Grundlage. Das heißt, Wissenschaftlerinnen wie ich, wir können uns jetzt darauf natürlich fokussieren, auch unsere eigenen wissenschaftlichen Projekte, wie eben dieses One-Micron-Gehirn, weiter fortzuführen. Und natürlich mache ich das auch nicht alleine. Ich mache es zum Beispiel mit den Kollegen vom Jülich Supercomputing zusammen, weil der Datensatz riesig groß ist. Wir erwarten 2 bis 3 Petabyte. 2 bis 3 Petabyte, das ist nichts, was man sich unter seinen Schreibtisch stellt als Datenspeicher, sondern das sind wirklich Daten, wo man sich sehr genau überlegt, wann fasst man die an, wann verschiebt man sie, was will ich damit machen, wie ist der Zugriff geregelt. Und auch das ist also ein stark interdisziplinäres Projekt, aber wir führen das fort. Die Helmholtz-Gemeinschaft bietet gute Rahmenbedingungen insgesamt und wir können dann in Zusammenhang eben mit europäischen Projekten natürlich wieder, auch mit deutschen Projekten, nationalen Projekten, sowas dann auch fortführen.
Haben wir inzwischen eigentlich alle Hirnregionen kartiert oder gibt es noch dunkle Flecken? Also ich gehe mal davon aus, wenn man 7000 Scheiben hat, man hat dann überall mal reingeguckt, aber es geht ja auch um die Funktion. Und es sind jetzt nun mal tote Gehirne und Sie haben schon gesagt, es lassen sich dann Daten auch miteinander verknüpfen. Ich kann die Atlas-Daten dann mit anderen Bilddaten verknüpfen, um vielleicht dort mehr über die Funktionen zu erfahren. Und haben Sie darüber, über diese Arbeit, über diese Forschung jetzt auch gesehen, wo noch dunkle Flecken sozusagen sind, wo man nicht genau versteht, was da vor sich geht?
Also es gibt 2 Arten von dunklen Flecken, würde ich sagen. Manchmal haben wir Hirnareale beschrieben, die noch nie jemand zuvor beschrieben hat und von denen wir noch nicht wissen, was ihre funktionelle Rolle ist. Das ist ja nicht immer eine einfache Funktion wie Bewegung oder Gesichtserkennung, sondern solche Funktionen sind ja sehr viel anspruchsvoller und schwieriger zu beschreiben. Manchmal ist es nur ein kleiner Bereich für ein großes Netzwerk. Also es gibt viele Areale, von denen wir nicht wissen, was ihre besondere Rolle in einem Netzwerk ist. Und dann gibt es noch wirklich Gaps, von denen wir wissen, dass wir sie noch genauer kartieren müssen. Also wir können sehr genau sagen, in dieser Hirnregion gehen wir davon aus, dass da noch 2, 3 oder 4 verschiedene Areale dahinter liegen, die wir noch nicht kennen. Also wir wissen sehr genau, wie die Region ist, aber wir haben sie noch nicht kartiert. Man kann sich das gleich so vorstellen, dass man sagt, hier ist Afrika, es ist eindeutig ein Kontinent, wir wissen, von wo bis wo er geht, aber wie viele Länder zu Afrika gehören, das wissen wir leider noch nicht. Und wir wissen leider auch noch nicht, was die Länder ausmacht, was ihre klimatischen, politischen, anderen Bedingungen sind. Das müssen wir erst noch erforschen. Und solche Regionen gibt es immer noch. Wir haben die zusammengefasst in Gap Maps und sind da jetzt dran, letztendlich auch diese letzten schwarzen Flecken zu beseitigen und dann eben nochmal mehr Details zu bringen.
Und ist das schon so, dass man diese Forschungserfolge oder Forschungsergebnisse oder dass man diese Forschungsergebnisse auch als Forschungserfolge wahrnimmt? Ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, dass das Gehirn mit eigentlich die komplexeste Struktur ist, die wir so kennen und beobachten können. Und da natürlich in der Natur der Sache liegt, dass wir, oder man muss mit der Möglichkeit leben, dass wir es vielleicht nie ganz verstehen können. Und gleichzeitig müssen Sie ja als Forscherin davon ausgehen oder die Motivation haben, doch, wir wollen das entschlüsseln. Sie beschäftigen sich jetzt Ihr Forscherinnenleben lang schon damit. Also können Sie schon jetzt sagen, nach jahrzehntelanger Arbeit an diesem Thema, ich habe immer noch das Gefühl, entscheidende Schritte machen zu können? Oder merken Sie auch, dass irgendwo so eine Art Glass Ceiling ist und da kommt man irgendwie nicht weiter?
Also ich denke, dass die letzten zwei, drei Jahrzehnte eigentlich sehr deutlich gezeigt haben, dass wir viel mehr verstehen, was hinter Komplexität, also was da überhaupt hintersteht. Wahrscheinlich würde jeder sagen, ja, das ist komplex und man hat so eine Intuition, was Komplexität ist. Aber was ist es genau letztendlich? Was macht diese Komplexität aus? Und wenn wir Gehirne kartieren, kann man sich in erster Annäherung vielleicht so vorstellen, dass da eine Parzellierung ist, eine Karte, wie wir halt eine Karte der Welt haben, mit vielen Ländern und vielen Grenzen. Aber dahinter tut sich dann eine weitere Ebene auf, dass wir sehen, bestimmte Areale sind ähnlicher zueinander, haben vielleicht ähnliche Funktionen. Dann sehen wir, die Areale sind vielleicht innerhalb doch nicht so homogen, wie man vielleicht am Anfang gedacht hätte. Und dann kommt man eigentlich sehr, sehr schnell darauf, dass ein Teil dieser Komplexität der Multiskalenansatz ist, den wir nutzen, um das Gehirn zu beschreiben. Was bedeutet das? Das Gehirn agiert als Organ, aber eben von der Ebene von einzelnen Molekülen, von Genen, von Zellen, von kleinen Schaltkreisen von Zellen bis zu großen Schaltkreisen von Zellen und diesen ganz, ganz großen Netzwerken, die wir sehen im Scanner, wenn ein Mensch eine bestimmte Aufgabe ausführt. Und auf jeder dieser einzelnen Ebene gibt es Prinzipien der Zusammenarbeit der einzelnen Elemente. Also Zellen haben ihre besonderen Eigenschaften und können Informationen übertragen über Synapsen. Und wir können das relativ gut beschreiben und wissen, was passiert, wenn eine Zelle an eine andere ein Signal schickt. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass ein größeres Netzwerk funktioniert? Wie viele von diesen Zellen braucht man denn? Wie schaffen die das denn, dass Zellen, die 10 Zentimeter voneinander entfernt sind, in einer gescheiten Art und Weise, auch einer relativ schnellen Art und Weise, zusammen agieren können? Und da denke ich, dass eine der großen Herausforderungen jetzt der nächsten Jahre sein wird, zu verstehen, wie man sozusagen von einer räumlichen Ebene, zum Beispiel der Zelle, auf die nächste räumliche Ebene, zum Beispiel die des großen Netzwerks, kommt. Oder dass man versteht, wenn ein einziger Botenstoff irgendwo an einer Synapse ausgeschüttet wird, wie hilft uns das zu verstehen, auch wiederum, dass große Netzwerke agieren? Oder was passiert, wenn ein bestimmter Umwelteinfluss auf uns einwirkt über viele Jahre? Wie spiegelt sich das wieder in der Hirnstruktur, wenn wir an die, also zum Beispiel an die Entstehung von Krankheiten denken? Das heißt, dieses Überbrücken, dieses wirklich frei sich bewegen zwischen den einzelnen räumlichen Ebenen, das ist etwas, wo wir gerade aus meiner Sicht erst anfangen. Da tut es gut, wenn man einen guten Atlas hat, aber es ist klar, dass das natürlich nur ein Schritt ist, der einem hilft, sich zu orientieren, aber dass natürlich noch ganz viele Fragen offen sind. Ich finde das aber eher anspornend, ehrlich gesagt.
Aber das klingt ja wirklich schon so, als ob Sie jetzt auch durch den Hirnatlas wirklich große Schritte getan haben und dadurch jetzt überhaupt in der schönen Position sind, all diese neuen Forschungsfragen, wie Sie gerade genannt haben, überhaupt angehen zu können. Und da scheint ja auch noch viel in den nächsten Jahren an spannenden Erkenntnissen auf uns zu warten.
Ich denke, dass wirklich große Fortschritte gemacht wurden, auch den man natürlich auch dann sieht, wenn wir an den Bereich der Medizin denken, also in der Art und Weise, wie bestimmte Erkrankungen behandelt werden können, mit welcher Genauigkeit, mit weniger Nebeneffekten letztendlich durch Therapien. Also da sehen wir schon richtig große Schritte. Und natürlich sind solche Schritte in der Anwendung nur möglich, wenn man das mit der Grundlagenwissenschaft fördert und immer wieder füttert.
Eigentlich wäre meine Frage an dieser Stelle immer, inwieweit jetzt auch moderne Computertechnologie und vor allen Dingen KI-Technologien Ihnen bei Ihrer Forschung helfen. Wir haben das jetzt zwischen den Zeilen schon rausgehört, aber Sie haben am Anfang ja auch gesagt, dass gerade beim Human Brain Project auch Unternehmen aus der Informationstechnologie mit beteiligt waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ergebnisse Ihrer Forschung eigentlich wiederum den Unternehmen, die KI-Technologie entwickeln, helfen, wenn man das Gehirn besser versteht. Ist das tatsächlich so, dass Ihre Erkenntnisse auch in der Informatik Anwendung finden, um KI-Technologien besser zu machen?
Ja, das ist ein ganz neues Feld, was gerade sich entwickelt und sehr lautstark sich bemerkbar macht, die sogenannte Neuro-AI oder Neuro-KI. Und da sagt man, in der Tat können wir davon lernen, wie die Netzwerke in unserem Gehirn verschaltet sind, wie die funktionieren. Daraus können wir etwas ableiten, wie künstliche neuronale Netze funktionieren sollten oder können. In der Tat haben wir im Human Brain Project da sehr gute Wissenschaftler oder sehr gute Gruppen gehabt, die das machen. Rainer Göbel in Maastricht wäre hier vielleicht zu nennen. Der hat in der Tat mit seinem Team versucht zu verstehen, wie sind denn die Netzwerke, die im Gehirn von Menschen im Scanner aktiviert werden, wenn diese Menschen etwas sehen und im Ergebnis eine Bewegung machen sollen. Wir nennen das visuomotorische Koordination. Also wie wird unser Sehen mit unserer Motorik koordiniert? Das ist ja eine ganz interessante grundlagenwissenschaftliche Frage. Aber was Rainer gemacht hat, war, er hat das in ein Schaltdiagramm gebracht. Also hat sozusagen einen Fluss von Entscheidungen, wo passiert was, gemacht, wie man sich so ein Flussdiagramm vorstellt. Und hat das dann in einen virtuellen Roboter hineingebracht, programmiert in einen virtuellen Roboter. Und was jetzt zur Verfügung steht, ist eine Simulation einer Roboterhand mit sehr, sehr vielen Freiheitsgraden, mit Gelenken, wie wir das von unserer Hand auch kennen. Und dieser Roboter hat nun Eigenschaften, die ihm ermöglichen, schneller zu lernen, bestimmte komplexe Handbewegungen zu machen, als wenn man das nicht hätte. Das heißt, dieses neuroinspirierte oder vom Gehirn abgeschaute hat offensichtlich Vorteile, wenn wir an die Koordination von Bewegungen im Bereich der Robotik denken. Und das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung, die sich gerade immer mehr verstärkt und wo ich denke, dass wirklich in den nächsten Jahren wir da noch sehr, sehr viel sehen werden.
Es ist wirklich spannend. Die Cyborgs stehen vor der Tür mit ihren künstlichen Gehirnen. Frau Amons, ich könnte stundenlang mit Ihnen weiterreden über dieses spannende Thema. Allein die praktischen Aspekte, wie man so ein Gehirn in Scheiben schneidet, wie man es scannt, was man entdeckt, wenn man sich auf Reise durch den Atlas begibt. Ich würde hier einfach nochmal wiederholen an dieser Stelle und unsere Zuhörenden ermutigen, vielleicht einfach selber mal sich auf eine Reise durch das Gehirn zu begeben und den Big Brain Atlas auszuprobieren. Würde Ihnen aber jetzt am Ende gerne auch nochmal die Möglichkeit geben, uns noch etwas an Fakten oder Wissen über das Gehirn mitzugeben, was wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, wofür die Zeit jetzt nicht mehr reicht. Oder was ist so Ihre Take-Home-Message an unsere Zuhörenden heute?
Oh, das ist schwierig, so kurz zusammenzufassen. Ich denke, das Gehirn ist wirklich eines der faszinierendsten Forschungsobjekte, mit denen sich die Wissenschaft beschäftigen kann. Es ist aber auch ganz notwendig, sich damit zu beschäftigen, weil letztendlich neurologische und psychiatrische Erkrankungen wirklich etwas sind, was uns als Gesellschaft ganz stark betrifft. Das sind die Erkrankungen, wo die meisten sozusagen ja, Lebenstage verloren gehen. Und wenn wir als Patientinnen, als Patienten damit konfrontiert sind, dann ist das wirklich sehr, sehr einschneidend. Und wir müssen es eigentlich als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler schaffen, gute Basisforschung, Grundlagenforschung zu machen, aber eben auch versuchen, das letztendlich in eine Anwendung hineinzubekommen, um wirklich diesen drängenden Fragen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, um diese Fragen lösen zu können. Und wir sehen, dass jetzt KI einen mächtigen Boom hat, einen mächtigen Hype und ungeahnte Mengen an Geld natürlich in KI reingehen. Das ist sicherlich richtig und sinnvoll, aber am Ende muss es für uns Menschen nutzbar sein, es muss ein Wert sein. Und ich denke eben als erstes daran, dass letztendlich wir bessere Medizin machen müssen, bessere Rehabilitation und Diagnostik machen müssen und dass eben dorthin auch unbedingt unsere Aktivitäten sich richten sollten.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Bevor wir die künstliche Intelligenz in weitere ungeahnte Höhen treiben, erstmal die Quelle unserer natürlichen Intelligenz besser zu verstehen. Und ich glaube, Sie sind da auf einem sehr guten Weg. Und ich spreche, glaube ich, für alle unsere Zuhörenden, wenn ich sage, dass wir sehr dankbar sind, dass Sie uns mit in diese Welt genommen haben, dass diese Daten uns allen zur Verfügung stehen, dass Sie sich zur Aufgabe gemacht haben, das Gehirn in dieser Tiefe zu erforschen und uns heute einen kleinen Einblick in diese Arbeit gegeben haben. Es war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Es war ein schöner Auftakt für diese neue Staffel, wie ich finde. Und ja, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier virtuell bei uns im Studio zu sein.
Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben für dieses interessante Gespräch. Und ich freue mich sehr, mit Bochum auch natürlich weiter zusammenzuarbeiten, um an solchen spannenden Projekten tätig zu sein.
Und wir freuen uns auch. Und als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit und aus guter Tradition, wie es in diesem Podcast nun mal so ist, gibt es nun wie immer eine poetische Zusammenfassung von mir. Darauf dürft ihr euch jetzt schon mal freuen. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf mehr neue Folgen, kannst du vergessen, dann kann ich euch beruhigen. Das ist der Start unserer neuen und vierten Staffel. Im nächsten Monat geht es schon weiter mit der nächsten Folge. Da haben wir ein absolutes Trendthema für euch. Da geht es um ADHS und vor allen Dingen um neue Diagnosemethoden für ADHS. Ich freue mich, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Danke, Frau Amons, dass Sie heute hier waren. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß bei meiner poetischen Zusammenfassung. Stell dir vor, da ist eine Stadt. Nein, ein Land. Nein, die Erde. Komprimiert auf die handliche Größe eines Schädels. Das ist unser Gehirn. Und es ist sehr dicht bewohnt. Und die Infrastruktur für die Kommunikation, die ist ganz schön komplex. Denn wenn 80 Milliarden Zellen ihre Signale über Nervenbahnen jagen, dann entsteht vermeintlich Chaos. Und man könnte sich jetzt fragen, wie um Himmels Willen soll man da den Überblick bewahren? Ja, gar nicht. Außer es gibt einen Atlas, ein Google Maps für das Gehirn. Nur so können wir dieses als Ganzes verstehen. Keine Hirnregion steht für sich selbst isoliert, weil hier jeder mit jedem nonstop kommuniziert. Aus Struktur und Funktion entsteht hier Dialog. Als Multiskalenprinzip von Mikro zu Makro. Am Human Brain Project wird dieser Atlas gebaut. Hier kann man dreidimensional bis zur Zellebene schauen. Ein Gehirn aus über 7000 Scheiben in 32 Kisten liefert Orientierung und ersetzt Chaos durch Wissen. Dabei entstehen unfassbare Datenmengen. Die zu managen bedarf besonders krasser Rechenzentren und natürlich auch den schlauesten Köpfen, die man kriegen kann. Ein Team der Vielfalt, das aus vielen Disziplinen kommt. Doch trotz Know-how und all der Rechenpower bleiben dunkle Flecken. Wo unsere Karten enden, beginnt die Forschung, Neues zu entdecken. Doch auch das Modell, was heute schon für alle frei verfügbar ist, liefert großen Mehrwert und wird bei OPs schon eingesetzt. Das nächste große Ziel ist jetzt das One-Micron-Gehirn. Wir gehen noch viel tiefer rein, wir wollen noch viel mehr verstehen. Dafür braucht es nicht nur Technik, sondern ein Netzwerk aus Wissen. Natürlich auch Ressourcen, aber vor allem eine Vision. Ein offenes Netzwerk statt sturer Isoliertheit. Und bei eBrains 2.0 lebt man diesen Pioniergeist. Zwischen Zellnetzen und Multiskalen braucht es Raum für Fantasie. Denn die Erforschung des Gehirns endet wahrscheinlich nie, doch jede Erkenntnis verschiebt die Grenzen ein Stück und erweitert mikrometerweise unseren zerebralen Blick.
Das war Kannste vergessen, der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, schreibt uns oder erzählt anderen davon. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Fragen und Anmerkungen. Alle Wege und Kontaktmöglichkeiten zu uns findet ihr in den Shownotes. Kannste vergessen ist der Podcast des Sonderforschungsbereichs 1280 Extinktionslernen. Der SFB 1280 ist ein Forschungsverbund der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Duisburg-Essen, des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und der Philipps-Universität Marburg. Die Arbeit des Sonderforschungsbereichs 1280 wird ermöglicht durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG.